Liebe Gemeinde, zweiter Advent. Wir feiern an Weihnachten das erste Kommen unseres Herrn und wir warten, dass er wiederkommt. Wann? Heute? Morgen? In Jahren? Stellt euch einmal vor, Jesus wäre plötzlich da, mitten unter uns im Gottesdienst. Wie würde es euch gehen? Freude, Schreck, schlechtes Gewissen. Ich weiß nur, dass sich bei mir sehr viele Gefühle einstellen würden. Jesus kommt ja nicht nur zum Segen, sondern auch zum Gericht. Und so heißt mein Thema heute: Das Gericht kommt. Fragezeichen. Ausrufezeichen. Gericht ist angstbesetzt und wir blenden es gerne aus. Es scheint auch gar nicht zu passen zum lieben Heiland, zum Kind in der Krippe, zum duldsamen Mann am Kreuz. Wir Älteren sind teilweise geschädigt durch Evangelisationspredigten, in denen uns die Flammen der Hölle umloderten. Aus Angst habe ich mich deshalb zum ersten Mal bekehrt. Aber Gericht bedeutet auch Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Schüler schätzen vor allem einen gerechten Lehrer. Und wenn wir Kinder etwas geschenkt bekamen, musste verteilt werden, aber gerecht. Gerecht sollte es auch zugehen im Alltag. Und wer sich daneben benimmt, soll nicht ungestraft das tun können ohne Folgen. Nicht jeder soll einfach das machen können, was er will. Ein Beispiel. Vielleicht kennt ihr es auch schon. Da stehen zwei Frauen an der Supermarktkasse. Eine mit Kind. Das spritzt die andere mit seiner Spritzpistole nass. Die Mutter sagt nichts. Die Durchnässte wehrt sich. Warum verbieten Sie das Ihrem Kind nicht? Die andere: Tut mir leid, es ist eben anti-autoritär erzogen. Da packt die Frau ihre Ölflasche auf dem Band und schüttet das Öl der Mutter hinten in den Pullover. Auf die entrüsteten Schreie meint sie ruhig: Tut mir leid, ich bin auch anti-autoritär erzogen. Und es kommt noch besser. Da meldet sich der ältere Herr hinter ihnen und ich zahle das Öl. Dem Bösen Grenzen setzen. Zurzeit sehne ich mich nach einem starken Mann oder einer starken Frau in der Regierung. Kein Diktator, davon habe ich allein in den letzten 5 Jahren an der Ostsee 3 erlebt, unter anderem in den Gemeinden. Helmut Schmidt schwebt mir vor, zum Beispiel. Ein Mensch, klug, strategisch, geschickt, ohne Angst vor Entscheidungen, auch unpopulären, mit persönlichen Konsequenzen. Jemand, der in unserer wirren Zeit klare Maßstäbe setzen könnte, zwischen kommet her zu uns alle oder bleibt uns bloß vom Leib. Wie kommen wir durch vielseitige Verflechtungen und Interessen hindurch, ohne neue Ungerechtigkeiten zu schaffen, ohne auf der einen Seite etwas Gutes zu tun, um an anderer Stelle Löcher aufzureißen? Der Schrei nach einem starken Mann, der starken Regierung, ist nichts anderes als tiefe Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit fordern sogar die duldsamen Märtyrer vor Gottes Thron in der Offenbarung. Da heißt es: Wie lange müssen wir eigentlich noch warten, bis du die Völker der Erde vor Gericht rufst und sie bestrafst, weil sie uns getötet haben? Und es wird ihnen gesagt: wartet noch eine kurze Zeit. Gericht hat mit Strafe zu tun, aber vor allem mit Gerechtigkeit, mit richtig handeln, richtig stellen, in Ordnung bringen. Und unsere Hoffnung? Gott wird sorgen für absolute Gerechtigkeit, dass jeder zu seinem Recht kommt. Und das wollen wir doch. Und wir wollen doch auch, dass das Böse ausgerottet wird. Und das geht nicht ohne Gericht. Wie viele Pastoren lese ich auch gerne Kriminalromane, weil in den meisten der Täter entdeckt und bestraft wird und das Gute über das Böse siegt. Es gibt viele Reden Jesu, wie es sein wird, wenn er kommt. Und zwei sehr unterschiedliche Stellen über das Gericht möchte ich heute kurz betrachten. Eine davon, Matthäus 25, 31 bis 46. Den ersten Teil haben wir in der Lesung gehört. Auch im zweiten Teil geht es darum. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem dieser meiner Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Seither dachte ich, es ginge laut Luther allein aus Gnade, allein aus Glauben. Aber anscheinend zählen doch nur die Taten. Erst wird einem gesagt, Gott liebt die, die nichts leisten können, und dann werden nur die gerecht gesprochen, die sich verdient gemacht haben. Also, Ärmel hochkrempeln, sich um die anderen kümmern bis zum Umfallen, Brüder auf zu dem Werk in dem Dienste des Herrn oder Lasten tragen, bis der Rücken kaputt ist. Für den Herrn tun wir es gern. Oder ein Christ ist immer im Dienst. Oder mein Lohn ist, dass ich darf. Ist es das? Ist Aktivismus gefragt, um bei Gericht gut abzuschneiden? Aber wie so oft müssen wir genau hinsehen. Wer wird hier gerichtet? Komischerweise geht es um Dinge, die für jeden Christen selbstverständlich sein sollten. Minimalforderungen der Nächstenliebe sozusagen. Helfen, heilen, trösten, besuchen. Und nirgends heißt es: Glaube an Gott und an Christus. Doch am Anfang des Gleichnisses steht: Alle Völker und nicht Gemeinde Jesu oder Volk Gottes. In den Kapiteln 24 und 25 des Matthäusevangeliums finden wir Unterscheidungen Jesu: klug, töricht, treu, untreu, tüchtig, unnütz. Dort sind ohne Zweifel die Jünger und die Nachfolger Jesu gemeint. In unserem Gleichnis allerdings geht es um das Gericht über die ganze Welt, um ein gerechtes Urteil über alle Völker, also und vor allem über die, die nicht zum Volk Gottes oder nicht zur Gemeinde Jesu gehören. Steckt hier vielleicht eine Antwort auf die oft gestellte Frage, was geschieht eigentlich mit den Nichtchristen im Gericht? Wenigstens ein Aspekt wird beleuchtet. Paulus schreibt an anderer Stelle von Heiden, die gerichtet werden, und zwar nach dem Gesetz in ihrem Herzen, der Moral, dem inneren Maßstab, dem Gewissen, dem sie gehorsam gewesen sind oder auch nicht. Nun, woran werden die Völker gemessen? Wie gesagt, die Nichtchristen sind angesprochen. Sie werden gemessen an ihrer Haltung zu den geringsten Brüdern Jesu. Und wer ist das? Es befriedigt mich nicht, wenn manche Ausleger alle Hungernden, Dürstenden, Fremden, Schutzlosen, Kranken und Gefangenen jetzt vielleicht die Flüchtlinge im Blick haben. Auch wenn Jesus sich immer auf die Seite der Schwachen stellt, so identifiziert er sich hier vor allem und ausdrücklich mit seinen Jüngern. Es geht um seine Brüder und Schwestern, die er biologischen Geschwistern vorzieht, Mitarbeiter, Mitstreiter für das Reich Gottes auf der Welt. Und besonders um die, die diese Botschaft in Hunger und Durst, Armut, Gefährdung stürzt. Wie die ersten Christen, die leiden und unterstützt werden müssen. Meine Befürchtung, vielleicht kommen wir in nicht allzu ferner Zukunft auch in die Lage der Bedrängnis, des Leidens, Christenverfolgung. Die Zeichen stehen auf Sturm. Und da hoffe ich ganz selbstsüchtig, dass ich das nicht mehr erleben muss. Verschiedene Aussagen stützen die Behauptung, dass es um die Nachfolger geht. In Matthäus 10, 40 und 42 sagt Jesus, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Nämlich Gott. Und wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken geben wird, weil er mein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben. Und im Alten Testament finden wir eine ähnliche Identifikation Gottes mit seinem Volk Israel. Ich will segnen, die dich segnen. Und verfluchen, die dich verfluchen. Und wer euch antastet, der tastet meinen oder anders übersetzt seinen Augapfel an. Also passen wir auf, wie wir uns zu Israel stellen. Denn ein Maßstab des gerechten Richtens Jesu am Tag seines Wiederkommens wird sein, wie die Völker sich Gottes Volk gegenüber verhalten haben. Wenn nun das Gleichnis vom Völkergericht für die sogenannten anderen gilt, was ist dann mit uns Christen? Dass allein aus Glauben, allein aus Gnade und nicht durch des Gesetzes Werke wird nicht aufgehoben. Paulus sagt in Galater 6, 10, aber auch den Christen, tut Gutes allen Menschen, zuallererst aber des Glaubens Genossen. Das heißt, solange wir Zeit haben, sollen wir allen Menschen Gutes erweisen, besonders denen, die mit uns im Glauben verbunden sind. Auch die Gemeinde ist in dieser Beziehung ein weites Feld. Wie habe ich mich mit den Brüdern und Schwestern gegenüber verhalten? Wenn ich an all das denke, was ich in Wismar und in Stralsund von sogenannten Säulen der Gemeinde, teils auch von Pastoren erlebt habe, frage ich mich wirklich, was ist aus unseren Gemeinden geworden? Was treibt sie noch um? Macht, eigene Vorstellungen, geistlicher Hochmut, Streit, Parteiungen, Verletzungen, Spaltungen? Aber hier im Süden ist sicher alles ganz anders. Alle Menschen werden nach den Auswirkungen ihres Lebens auf andere gefragt, also auch die Christen. Aber die Christen werden gerechterweise anders beurteilt, meine ich. Mein Vater war bei der Bundesbahn. Einmal war ich als Jugendliche in eine völlig verkehrte Richtung gefahren und der Kommentar des Schaffners mit Blick auf meinen Ausweis: Das hätte einer Eisenbahnerstochter aber nicht passieren dürfen. Ich lese eine zweite Stelle, die von Paulus stammt, aus 1. Korinther 3. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu und Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Auch viele Menschen und viele Christen haben Angst vor dem Gericht. Sie fragen sich in dunklen Stunden: Reicht's, mein Glaube, das, was ich tue? Habe ich mein Leben richtig gelebt, sodass es vor dem Richter Jesu besteht? Eins muss ganz klar sein: Jesu Worte werden nicht aufgehoben. Zum Beispiel das hier: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ein theologischer Lehrer hat die Stelle 1. Korinther 3, die ich gerade eben gelesen habe, als Preisgericht bezeichnet. Die ihr Leben mit Jesus geführt haben, sind gerettet, auf jeden Fall. Gerettet, aber vielleicht wie durchs Feuer hindurch. Ein ernstes Wort, denn wer sieht sich gerne sein Lebenswerk in Flammen aufgehen und steht da, nackt und bloß, angesenkt und geschwärzt, mit Brandgeruch in den Haaren, wenn auch gerettet. Ich denke an Honecker am Schluss seines Lebens. Es muss doch furchtbar sein, wenn alles in Frage gestellt, verurteilt wird, an das man seither geglaubt hat, worauf man sein Leben ausgerichtet hat. Und viele Persönlichkeiten im Dritten Reich haben den Zusammenbruch ihrer Ideologie nicht verkraftet. Über das Heu, Stroh und Stoppeln wird viel gerätselt. Ich könnte mir vorstellen, was nicht den Augen Jesu standhält, das wird vernichtet. Es wird gearbeitet für Jesus. Ja, aber wie? Aus welchen Motiven? Egoismus, Ehrsucht, Selbstbestätigung, Gutes tun, um geliebt zu werden? Was denken die anderen von mir? Ein geistlicher Lehrer meinte einmal: Alles, was eigenständig, ohne Verbindung mit Jesus Christus getan wurde, ohne seinen Geist, ohne seine Kraft, das verbrennt vor den Augen Gottes. Nur das bleibt, was er in uns und durch uns wirken konnte. Ob ihr esset oder trinket oder was ihr auch tut, tut alles im Namen Jesu. Das heißt, in der ständigen Verbindung mit ihm, im Alltag, Jesus in mir. Zweierlei Gericht, Völkergericht, auch jüngstes Gericht genannt, und Preisgericht. Zweierlei Zeiten, Viele Aussagen deuten darauf hin, dass das jüngste Gericht am Ende aller Zeiten die letzte Amtshandlung Jesu sein wird, wo Tod und Teufel vernichtet sind und die Ewigkeit Gottes beginnt. Und das Preisgericht, wenn Jesus beim Anbruch des tausendjährigen Reiches wiederkommt und die Seinen tot oder lebendig zu sich holt, um mit ihnen zu regieren. Wir nennen das auch Entrückung. Und noch zur letzten Frage. Was muss ich tun, um als Christ im Preisgericht zu bestehen? Zuerst einmal die Entlastung. Wenn ich mich zu Jesus halte, werde ich gerettet, auf jeden Fall. Ich möchte sagen, ich bin gerettet. Ich brauche keine Angst zu haben, reicht's. Theologisch ausgedrückt, ich habe Heilsgewissheit. Meine Schwester und ich waren ziemliche Nieten in Leichtathletik. Nach einem der unsäglichen Bundesjugendspiele kam sie einmal freudestrahlend nach Hause. Ich bin dritter Sieger. Frage, von wie viel? Von 4. Auf der Seite Jesu bin ich Sieger, egal an welcher Stelle. Für mich war heilsam zu erkennen, dass ich meinen Wert und meine Anerkennung, meine Bestätigung nicht suchen muss in dem, was andere über mich und meine Leistungen denken, sondern allein in dem, was Jesus von mir denkt. Und das ist verflixt schwer. Aber weil Gott in Jesus und durch den Heiligen Geist mein Bedürfnis nach Liebe und Annahme grundlegend erfüllen will, werde ich immer mehr befreit und fähig, Gottes Willen zu tun. Ich muss nicht dienen, um etwas wert zu sein, sondern ich kann dienen, weil ich viel wert bin. Unser Dienst am Menschen ist so im Grunde Gottesdienst. Was wir tun um Jesu Willen, werden wir oft gar nicht merken, weil es die Frucht des neuen Lebens und der neuen Gesinnung ist, die wir durch Gottes Liebe empfangen haben. Und in der Verantwortung vor Jesus ausleben. Darum brauchen wir auch keine Angst zu haben vor dem Weltgericht und nicht in Stress zu geraten. Reicht's wirklich? Wir dürfen uns der Liebe Gottes anvertrauen, unser Leben ihm zur Verfügung stellen, mit allen Fehlern und allen Schwächen. Die Frucht unserer Hingabe wird sichtbar werden. Egal ob dritter Sieger oder zweitletzter, Jesus wird dafür schon selbst sorgen. Amen.